freue mich sehr, euch zu sehen hier heute Morgen in Kassel und auch über die offenen Türen von der Gemeinde, dass ihr mit hineinschaut in die Situation unserer Brüder und Schwestern in den Ländern, in denen sie wegen ihres Glaubens verfolgt werden. Und das sind ja viele Länder, weltweit mehr als 100, wo Christen ihren Glauben nicht frei leben können. Und wie Sascha das schon in der Anmoderation hier hat anklingen lassen, hier in Kassel ist eine große Gemeinde, mehrere Gemeinden, also insgesamt fassen wir mal alle Gemeinden zusammen als eine Gemeinde, als ein Gott hat ein großes Volk hier in dieser Stadt. Diese Stadt will und muss erreicht werden mit dem Evangelium und darum geht es auch heute Morgen in der Predigt. Und das, momentan sieht man nur mich, okay. Und das wird auch mit dem Titel von der Predigt heute Morgen deutlich, nimm deinen Platz ein. Das hat Gott mir ganz deutlich aufs Herz gelegt, euch dazu aufzufordern, nimm deinen Platz ein, nimm deinen Platz ein in der Gemeinde, nimm deinen Platz ein in der Familie, nimm deinen Platz ein als Ehepartner, nimm deinen Platz ein als Vater, das heißt, nimm Verantwortung an. Und das, was vielleicht im Augenblick dann wie eine Bürde rüberkommt, ach Schluck, jetzt muss ich auch noch irgendwie, ich glaube, so wie ihr geistlich groß geworden seid und gelehrt seid hier in der Gemeinde, wir tragen nicht unseren Glauben spazieren, sondern unser Glaube trägt uns. Amen. Und wir sind in der Kraft Gottes unterwegs, weil wir Reich Gottes bauen und weil wir Zugang haben zu Mitteln, die wir brauchen, um eine übernatürliche Herausforderung mit den übernatürlichen Mitteln auch begegnen zu können. Es geht um nicht weniger als darum, dass Menschen gerettet werden müssen und Menschen gerettet werden wollen. Auch heute Morgen, auch hier im Gottesdienst, auch hier in Kassel, hier in Deutschland. Und wenn wir hineinschauen, erstmal in ein Psalmwort, das Bedrängnis Teil unseres Lebens ist, hier im Psalm 23, den viele von uns sicherlich gut kennen, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal. Heute Morgen hören wir, es gibt ein finsteres Tal, man kann das auch nicht miteinander vergleichen, ist ein Tal in Pakistan finsterer als ein Tal in Deutschland? Es ist so, wie du das persönlich wahrnimmst. Auch das Leid, das Christen in Indien erleiden, gerade vor ein paar Tagen habe ich dazu eine Pressemeldung geschrieben bei Open Doors. Wenn wir uns überlegen, ein Politiker in Indien vor ein paar Tagen ruft in aller Öffentlichkeit unter Beisein der Regierungsmitgliedern, also Abgeordneten, dazu auf, Christen den Kopf abzuschlagen. So, was für eine Bedrohung in aller Öffentlichkeit. Das, was wir hier lesen in 2. Chronik 20,9, wenn Unglück über uns kommt oder Bedrängnis und wir schreien zu dir um Hilfe, heute Morgen haben wir das auch schon gehört in den Eindrücken, ein Schrei zu Gott. Und ich möchte das nochmal betonen, der Jesus, mit dem wir es zu tun haben, der sagt, alle Dinge sind möglich mit Gott. Amen. Wir sind mit Gott. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich, du bereitest vor mir einen Tisch. Nigeria, das Land, in dem Christen am meisten diese Bedrängnis in Form von Gewalt erleben, das ist eine Momentaufnahme aus einem Video heraus, an Weihnachten letztes Jahr aufgenommen, am 25. Dezember, da wurden mehrere Christen entführt aus einer Gemeinde heraus von Boko Haram, dieser Islamistengruppe, und ein paar Tage später wurde dann ein Video veröffentlicht von Boko Haram, wo diese 5 Christen praktisch aufgefordert wurden, vor laufender Kamera ihren Namen zu sagen. Sie sagen ihren Namen, dann sagen sie, ich bin Christ, und dann als nächstes ist es so, dass ihnen in den Kopf geschossen wird. Das ist nur eine Momentaufnahme, aber das zeigt uns, womit die Christen in Nigeria konfrontiert sind. eine unsägliche Gewalt in den letzten 15 Jahren etwa oder mehr als 13.000 Kirchen zerstört. Im vergangenen Jahr war es so wieder einmal, dass in Nigeria alleine mehr Christen um ihres Glaubens ermordet wurden als in allen anderen Ländern der ganzen Welt zusammen. Du musst dir vorstellen, was das mit einer Gemeinde macht. Im Schnitt sind das 10 Christen, also letztes Jahr waren es mehr als 3.500, die ermordet wurden wegen ihres Glaubens, also wo wir wissen, dass sie ermordet wurden. Es wurden wesentlich mehr ermordet. Das sind im Schnitt etwa 10 Christen am Tag, die ermordet werden. Stell dir das mal für Deutschland vor, nur mal eine Woche lang. Jeden Tag werden in Deutschland 10 Christen ermordet, weil sie Christen sind. Überfall auf den Gottesdienst oder was auch immer da geschieht. Und was das mit der Gemeinde macht. So, das ist Gebetsanliegen Nummer 2. Gebetsanliegen Nummer 1. Gebetsanliegen Nummer 2 ist Afghanistan. Nur ganz kurz, wir haben etwa 8.000 bis 12.000 Christen im Land. Einige haben das Land schon verlassen und sind in die Nachbarländer geflohen. Andere haben uns geschrieben und haben gesagt, bitte betet für uns. Wir sind noch hier. So haben sie geschrieben, wir sind noch hier, weil ihr für uns betet. Und sie sagen, dass jetzt dieses Riesenchaos mit Taliban und Einnahme von Kabul, das ist die Stunde des Herrn. Und wenn ich daran denke, wie Jesus das immer so macht, schauen wir mal ganz kurz auf Syrien. Mit Beginn des Bürgerkriegs vor etwa 11 Jahren war es so, dass Muslime zu den christlichen Gemeinden kamen, weil sie hörten, dass es dort, dass die Christen was zu essen weitergeben. In den letzten 11 Jahren, mitten im Bürgerkrieg, im riesigen Chaos, Millionen Menschen vertrieben, Gemeinden, die schließen mussten, Menschen, die ermordet werden. Mitten in diesem Chaos kamen, so sagen uns das die Leiter der Gemeinden in Syrien, mehr Muslime zum Glauben an Jesus als in all den Jahrhunderten zuvor. Und das ist das, was wir auch glauben und erwarten für Afghanistan. Amen, ja, Ehre sei dem Herrn. Und kleiner Einblick in eine schöne, wirklich wunderschöne Situation. Am 15. August haben ja die Taliban Kabul eingenommen und da hat uns eine Familie aus Kabul, eine christliche Familie, die haben uns dieses Bild geschickt. Am 15. August kam dieses Mädchen zur Welt. Und die Eltern werden natürlich auch daran denken, das war der Tag, als die Taliban nach Kabul kamen, aber sie werden sicherlich natürlich auch fragen, wie wird denn unser Mädchen groß werden? Wird sie ihr ganzes Leben lang Burka tragen? Wird sie jemals in die Schule gehen können? Wie wird sie ihren Glauben leben können? Aber Kontakte von uns in Afghanistan, die sagten uns, dieses Kind, das war wie wenn der Herr zu uns reden würde und sagt, Jungs, Mädels auch, ich habe alles im Griff. Leben ist da. Jesus offenbart sich, Gott offenbart sich. Ein Blick in die große weite Welt, der Weltverfolgungsindex. Nur eine Bewegung, auf die ich da aufmerksam machen möchte, das sind die weiterhin zunehmenden Aktionen von islamistischen Gruppierungen. Wir sehen hier Afrika praktisch von Westen nach Osten, also rüber von der Westküste Westafrika, Nigeria, Länder wie Burkina Faso, Niger, Kamerun, rüber in Osten, über Zentralafrikanische Republik, Demokratische Republik Kongo, Mosambik, wo islamistische Gruppierungen inzwischen sich zusammengeschlossen haben, um ein großes Kalifat zu errichten, quer über Afrika. Aufrichtung des Islam und der Herrschaft durch die Scharia oder Rechtsprechung durch die Scharia und dann auch eben an der Ostküste entlang, oben von Tansania, Kenia bis runter nach Mosambik. Und um das zusammenzufassen, was dort geschieht, wir haben einen Pastor interviewt, einen Pastor Michel aus Burkina Faso, der sagte, wenn du in Burkina Faso durch den Norden des Landes fährst, sie haben dort sehr viele Gemeinden, Er sagt, du, in den meisten Dörfern, du findest zwar noch Kirchen, aber sie sind fast alle leer, weil fast alle Christen geflohen sind. Und wir dürfen das nicht vergessen, das bedeutet in diesen Ländern, egal ob in Nigeria, wo die Christen aus dem Norden seit inzwischen 2 Jahrzehnten fliehen und Sicherheit suchen im Süden und jetzt in Burkina Faso seit 2 Jahren, wenn die mal geflohen sind, ist es in der Regel so, dass sie nicht mehr zurückkehren können. Bedrängnis, unermesslich. Ich denke gerade mit Blick auf Kabul an den Pastor, der mich vor ein paar wenigen Wochen angeschrieben hat und hat gesagt, hey, hier ist eine Frau mit ihrer Tochter, die hält sich in Kabul versteckt, weil wenn die Taliban sie finden würden, würden sie sie sofort umbringen. Sie ist bekannt im ganzen Land. Hat er gesagt, und diese Frau über andere Wege wieder, hat an einem Online, ein deutscher Pastor, die Frau sitzt in Kabul, hat an einem Online-Kurs von der Gemeinde teilgenommen und hat so zu Jesus gefunden, jetzt in diesem Jahr. Und er sagt, die sitzt dort, die hat Angst um ihr Leben mit ihrer Tochter, könnt ihr irgendwas machen? Und ich habe einen Freund, der ist dort tätig im Land, ich kann keine Details nennen, ist ja völlig klar. Auf jeden Fall haben die sich sofort auf den Weg gemacht. Die Frau ist draußen mit ihrer Tochter, die konnten ins Nachbarland fliehen. Aber das seht ihr, liebe Freunde, wir sind ein Leib Christi und wir sind alle in diesem einen Leib durch einen Blutkreislauf miteinander verbunden. Wir wissen, wessen Blut das ist. Amen. Der Mann heißt? Ich höre nicht. Amen. Jesus, das ist das Blut, das uns miteinander verbindet, das ist das Reich, das wir bauen und wir sollten nicht vergessen, dass wir natürlich auch Bürger dieses Reiches sind und dass das unser Lebensraum ist, mehr dazu an anderer Stelle. Ägypten, ich möchte euch heute Morgen mit reinnehmen in die Situation in Ägypten, um euch das dort besonders darzulegen, was es bedeutet, den Platz einzunehmen. Scharia, ich meine, Ägypten wurde schon vor 1400 Jahren islamisiert. Das Evangelium kam nach Ägypten, wie die Tradition sagt, mit dem Evangelisten Markus schon im 1. Jahrhundert. Gibt auch eine Markus-Kathedrale. Dort in Kairo habe ich auch besucht, wie ich dort war. So, und da hat sich das Evangelium ausgebreitet. Dann kam der Islam vor 1400 Jahren. Und seitdem kann man sagen, ist das Land dann sehr stark islamisch geworden. Wir haben etwa 10% Christen und 90% Muslime dort im Land. Das sind so die Größenverhältnisse. Scharia hat sich sehr stark verdichtet ab 1971, da wurde sie zur Rechtsgrundlage und als dann die der arabische Frühling aufkam und Präsident Mursi an die Macht kam, von den Muslimbrüdern unterstützt, sehen wir hier auf der Folie, hat sich das mit der Scharia nochmal verstärkt und die Christen, die mit dem arabischen Frühling, das war ja im Januar 2011, wo das kam, Februar 2011 war ich drüben in Ägypten, haben wir mit den Christen uns ausgetauscht, wie es weitergehen wird im Land. Und damals hatten die Christen eine riesige Hoffnung, jetzt kommt die Befreiung, jetzt können wir an die Öffentlichkeit gehen. Du konntest dich damals, die Christen, als ich dort war, sie sagten mir, wir waren im ganzen Land bekannt als die, die immer an der Mauer entlang gehen. Immer irgendwie geduckt, immer Furcht war da, du könntest jetzt gleich erwischt werden. Und dann guck mal, was dir passiert. Und ein Musiker dort sagte, er sagte, wir waren dort auf dem Tahrirplatz, da waren manchmal 1 Million Menschen. Und er sagte, eines Tages kam ich über den Tahrirplatz dort in Kairo und waren auch Hunderttausende waren da. Und ich kam gerade von der Gemeinde und ich hatte meine Gitarre dabei. Und dann bin ich einfach auf die Bühne gesprungen. Hat er gesagt, das hätte ich früher nie gewagt. Aber da war diese Atmosphäre vom arabischen Frühling. Freiheit. Wir haben gedacht, jetzt kommt die Wende in unserem Land. Und ich bin hoch auf die Bühne und habe einfach angefangen, Jesuslieder zu spielen. Hat er gesagt, und ich habe gedacht, im nächsten Augenblick, die hängen mich jetzt gleich am nächsten Laternenpfahl auf. Hat er gesagt, die Leute haben mitgesungen. Und sie hatten eine riesen Hoffnung. Und Präsident Mursi kam dann an die Macht Und das war ein Jahr, wo er 2012, 2013 war. Und in der Zeit war es so, dass nochmal die ganze Situation sich ganz enorm gegen die Christen gewandt hat. Kirchen brannten. In zwei Nächten wurden 70 Kirchen abgebrannt. Und die Christen hatten eine Riesenangst. Und dann kam es ja letztendlich auch zum Sturz von Präsident Mursi 2013. Und davor ist noch etwas geschehen. Das war schon 2011, als die Christen auf die Straße gegangen sind. Sie haben es gewagt, zum ersten Mal zu demonstrieren. Und als sie mit ihrer Demo, sie haben dafür demonstriert, dass sie auch im Fernsehen Recht haben sollen, über ihren Glauben zu sprechen in den Medien, so haben sie eine friedliche Demonstration gemacht auf der Straße. Und dann hat die Regierung, sie haben die Armee gerufen und die Armee dort in Kairo und die Polizei sind mit ihren schweren Fahrzeugen einfach in die Demonstration reingefahren. Und es wurden so durch die Fahrzeuge, die Christen wurden einfach umgefahren, platttot gefahren. 27 Christen wurden ermordet auf offener Straße. Und sie haben uns dann eine E-Mail damals geschrieben: Wir werden ermordet auf offener Straße. Was jetzt? Sie waren entsetzt. Und sie haben dann, das war im Oktober 2011, ein 40-tägiges Fasten ausgerufen. Und sie haben gegriffen zu den Waffen des Lichts. Mitten in diesem 40-tägigen Fasten, gleich sehen wir dazu einen Filmclip, in diesem 40-tägigen Fasten für alle Christen im ganzen Land kamen die Leider nochmal zusammen. Wie reagieren wir auf dieses Massaker jetzt? Und dann haben sie entschieden, wir werden die erste ägyptische Lobpreis- und Gebetsnacht abhalten. Kannst du googeln, am 11.11.2011, diese erste Lobpreis- und Gebetsnacht hat 12 Stunden gedauert. Wir sehen die ersten 11 Stunden jetzt. Nein, wir sehen nur 1,5 Minuten, glaube ich. Okay, gut, ihr könnt beruhigt sein, 1,5 Minuten. Wir gucken mal rein, was da geschehen ist, mit Ton. Auch während dieser Lobpreis- und Gebetsnacht ist einmal die ganze Menge, das waren 70.000 Christen, die zusammenkamen, zum ersten Mal so in die Öffentlichkeit gegangen sind, die dann 10 Minuten lang nur Jesus gerufen haben. Ihr habt ja gesehen, es waren unterschiedliche Konfessionen, also freie Kirchen, orthodoxe Kirchen, katholische Kirchen, protestantische Kirchen, die zusammenkamen, alle um gemeinsam zu beten für das Land. Und sie haben sich entschieden auf dieses, was in die Geschichte eingegangen ist, kannst du googeln, Massaker, als diese Christen auf der Straße ermordet wurden. Sie haben sich entschieden, mit geistlichen Waffen auf diese Situation zu reagieren. Liebe Freunde, das brauchen wir hier. Amen. Es ist schön, wenn wir einen Lobpreisabend haben. Wichtig ist immer die Zielsetzung. Mit welcher geistlichen Zielsetzung ist das verbunden? Damit wir uns gut fühlen? Oder ich will euch das gar nicht unterstellen, sondern das ist einfach nur ein Gedanke, dass wir die Waffen des Lichts noch in einer ganz anderen Art und Weise in die Hand nehmen. Es geht um das Reich Gottes. Ich bin Pressesprecher bei Open Doors, das heißt, ich habe immer wieder mit Politikern zu tun und mit politischen Situationen. Und was natürlich über die Jahre einem klar wird, dazu muss man kein Pressesprecher sein, ist, die Hoffnung auf die Presse zu setzen oder auf Politiker zu setzen. Nein, unsere Hoffnung kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Amen. Wir heben unsere Augen auf zu den, nicht nach Berlin, sondern zu den Bergen. Amen. Und diese geistlichen Waffen, ich glaube, wir brauchen noch etwas Training darin, die auch konzertiert und gemeinsam für eine Zielsetzung einzusetzen. Und das haben die Christen in Ägypten gelernt. Wir schauen uns ein paar Situationen an. Also zuallererst mal kamen sie, nachdem all das geschehen ist, kamen die Christen Anfang 2013 zusammen und sie haben den ägyptischen Kirchenrat gegründet. Wir reden jetzt über geistliche Waffen, okay? Sie haben den ägyptischen Kirchenrat gegründet, wo sich alle Gemeinden, alle Kirchen zusammengeschlossen haben, um mit einer Stimme zu sprechen. Sie sagten, wenn es darum geht, die frohe Botschaft in die Öffentlichkeit zu tragen, sprechen wir mit einer Stimme. Wir haben unsere eigenen Gottesdienste, eigene Liturgie, eigene Theologie, all das ist okay. So, und sie haben sich entschieden für eines. Wir haben eine Botschaft. Gott ist Liebe. Das steht hier übrigens an der Wand, das ist also eine Kirche, die niedergebrannt wurde, eine von diesen 70 Kirchen, da haben die Christen dann mit dem Finger in den Ruß reingeschrieben, Gott ist Liebe. Und sie sind raus auf die Straße und haben das verkündigt, haben Banner draußen aufgehängt an Ramadan, wenn die Ägypter mit dem Auto nach Hause fahren und stehen an der Ampel und sind schon total hungrig, freuen sich aufs Fastenbrechen. Dann stehen die Christen mit kleinen Papiertüten an der Ampel und da ist eine nette kleine ägyptische Brotzeit eingepackt. Ich komme mal aus Bayern, da werden Brotzeiten eingepackt. Und natürlich auch ein Bibelspruch ist drin und das ist das, wie das Evangelium in unter anderem in die Gesellschaft reinkommt. Sie haben den ägyptischen Kirchenrat gegründet und haben damit festgemacht, man hat es, das wurde im Internet übertragen, die Pastoren und Priester haben sich gegenseitig vor laufender Kamera, Millionen Christen haben zugeguckt, haben sie sich entschuldigt dafür, dass sie über Jahrhunderte gegeneinander sogar gearbeitet haben. Nicht nur nicht miteinander, sondern sie haben gegeneinander gearbeitet, um irgendwie ein kleines Privileg von der Regierung dort in Ägypten für ihre Kirche zu erhalten. Hat man sich von den anderen abgegrenzt. Und sie haben die Christen um Vergebung gebeten. Sie haben sich als Leiter gegenseitig die Füße gewaschen. Und von diesem Jahr an 2013 ist genau das geschehen, was Jesus bereits gebetet hat in Johannes Kapitel 17, wo er sagt, Vater, mach sie eins, so wie du und ich eins sind. Und im Griechischen steht dort, genauso wie du und ich eins sind. Können wir uns das überhaupt vorstellen, dass wir Pfingstler, Katholiken, Baptisten, Brüder und so weiter so eins sind, wie der Vater und Jesus miteinander eins sind? Wisst ihr, dass das eine große Sehnsucht ist von Jesus? Dass sein Leib eins ist. Und wir wissen ja, wie die Salbung Gottes durch Jesus gewirkt hat. Das war, in ihm wohnt die Fülle der Gottheit leibhaftig. Wenn wir als Gemeinde, als eins agieren, wird diese ganze Salbung Gottes offenbar. Einheit ist aber die Grundlage dafür. Es ist eine Voraussetzung dafür. Und das sind Waffen des Lichts. Von dem Tag an, in 2013, als die christlichen Leiter entschieden, wir sind eins als Leib Christi, hat Jesus sich im Land geoffenbart. So geht nämlich der Bibelvers weiter. Mach sie eins, damit die Welt erkennt, dass du den Sohn gesandt hast. Und Jesus hat sich offenbart im ganzen Land. Muslime kommen zum Glauben, gibt es viele wunderbare Zeugnisse. Für die Christen ist es aber nicht einfacher geworden, sondern danach noch schwerer. Wir wissen, wie gern der Feind des Evangeliums die Pläne Gottes aufhalten möchte. Das wird ihm aber nicht gelingen. Und dann ist eben Folgendes geschehen, dass zum Beispiel in Libyen diese Christen enthauptet wurden. Das Bild ging um die ganze Welt. Hallo? Okay, danke schön. So diese Enthauptung. verhafteten koptischen Christen, 21 waren das, also 20 kamen aus Ägypten, einer kam aus Ghana, glaube ich. So, wir haben die Familien besucht übrigens in Ägypten, wir haben mit den Angehörigen gesprochen und die haben gesagt, unsere Söhne, unsere Ehemänner sind mit Jesus auf den Lippen gestorben, wir sind stolz auf sie. Sie haben dort Jesus bekannt. Wir gehen weiter. Wir kommen zum Schluss. Ich möchte euch noch zwei ganz konkrete Situationen vorstellen. Einmal haben wir hier diesen Anschlag auf die St. Georgskathedrale von Tanda. Das war Palmsonntag 2017 und das war ein sehr schwieriges Jahr für die Christen in Ägypten. Es ist auch heute immer noch schwierig für die Christen in Ägypten und sie brauchen unser Gebet. Aber das Entscheidende war, sie haben ihren Platz eingenommen und zwar, indem sie die geistlichen Waffen ergriffen haben. Sie haben Verantwortung übernommen für ihr Land. Anschläge, zwei Anschläge am Palmsonntag auf die Kathedrale in Tanda und in Alexandria mit etwa 50 Christen, die ermordet wurden. Das Jahr ging schon los damit im Januar, dass eine Mordserie an Christen stattgefunden hat. Jede Woche wurde ein Christ ermordet zu Hause, immer die Kehle durchgeschnitten, irgendwo, nichts geraubt. Und einen Monat später, im Februar, hat der IS ein Video veröffentlicht, ein 20-minütiges Video, wo sie gesprochen haben, wir finden euch, egal wo ihr seid, wir kommen in eure Häuser, wir kommen in eure Gottesdienste, wir legen Sprengsätze, wir werden die feindselige ägyptische Kirche aus Ägypten vertreiben, es wird euch hier nicht mehr geben. Eine Kampfansage an die Gemeinde. Und Gott sei Dank war die Gemeinde gut vorbereitet. Und es gab noch viele Übergriffe in diesem Jahr und wir haben, nachdem diese Anschläge waren auf die Kirche in Tanda und Alexandria, haben wir hier den Diakon besucht bzw. seine Frau besucht in Alexandria. Nimm deinen Platz ein. Er ist in der Gemeinde groß geworden, hat dort im Chor mitgesungen. Und hat in der Bibelschule, war Sonntagsschullehrer, hat er mitgearbeitet. Und wir haben dann mit seiner Frau gesprochen und sie sagte, an diesem Palmsonntag ist Folgendes passiert. Wir gingen in die Gemeinde und Michael sollte dort vorne im Chor mitsingen. Und er sagte dann zu mir, nehmt deine Tochter und setzt euch in die letzte Reihe. Wir saßen immer in der ersten Reihe. Und er war vorne praktisch im Chorgestühl, traditionelle Kirche, und sie haben vorne gesungen. Und der Selbstmordattentäter, der in die Kirche kam, der hat seine Bombe vorne gezündet. Und der Michael ist an diesem Tag zum Herrn gegangen. Seine Frau und die Tochter haben überlebt. Wir schauen uns noch eine Situation an in Tanda. Ganz kurz, schauen wir da kurz rein. Das war, der Nassim war der Wachmann dort in Tanda in der Kirche. Und er an diesem Morgen hat seine Frau, als er in den Gottesdienst ging am Palmsonntag, hat seine Frau mit ihm darüber gesprochen, hat sie gesagt, Nassim, du weißt, an den Feiertagen, da gibt es immer wieder diese Anschläge, musst du heute wirklich in die Gemeinde gehen? Und er sagte, Frau, das ist mein Platz, ich bin der Wachmann von der Gemeinde. Natürlich. Und er ging an dem Morgen in die Gemeinde und dann sah er den Attentäter außerhalb von der Kirche. Und er wusste vom Heiligen Geist her, das ist der Attentäter, der wird jetzt in die Kirche eindringen. Und er ging hin auf den Mann und hat ihn aufgehalten, bevor er in die Kirche gehen konnte. Und er hat sich dann draußen in die Luft gesprengt und so sind einige Christen gestorben. Wäre er in die Kirche gekommen, dann wären es 200, 300 Christen gewesen, die er in den Tod gerissen hätte. Das bedeutet nicht für uns jedes Mal so eine dramatische Situation, wenn wir darüber sprechen, nimm deinen Platz ein. Aber das ist der Aufruf des Heiligen Geistes an dich heute Morgen. Keiner von uns hat die Berufung, einfach nur am Sonntag einen Platz zu füllen. Das ist auch schrecklich langweilig, muss ich echt sagen. Sondern jeder von uns hat eine Berufung und es ist höchste Zeit, dass du deinen Platz einnimmst in der Gemeinde. Und da gibt es sehr viele Aufgaben, muss ich gar nicht weiter zu sagen, müsst ihr mit der Gemeindeleitung sprechen. Aber nimm auch deinen Platz ein in deiner Familie. das ist die Grundlage dafür, dass du in der Gemeinde auch deinen Platz einnehmen kannst. Das ist sehr wichtig, egal ob dein Ehepartner gläubig ist oder nicht gläubig ist, ob deine Kinder gläubig sind oder nicht. Du bist das Beispiel, du bist der lebendige Brief, sie lesen dich, sie beobachten dein Leben. Und jetzt komme ich zu den Menschen, die noch nicht mal ihren Platz eingenommen haben im Reich Gottes. Du hast heute Morgen gehört davon, wie Christen in anderen Ländern ihren Glauben leben. Sie sind bereit dafür, sogar ihr Leben zu lassen, nicht weil sie lebensmüde sind, sondern ganz im Gegenteil, weil sie den kennen, der sie errettet hat von Sünde, von Not, von Tod. Und wo sie sagen, diese allerbeste Botschaft, die möchte ich in die ganze Welt tragen, dafür lebe ich. Und wenn es bedeutet, dass ich dafür sterben muss, dann bin ich auch bereit, dafür zu sterben. Nicht, weil ich sterben möchte. Und heute Morgen ist es der Tag und der Moment, wo du sagst, ich weiß, der Ruf, der gilt auch mir. Jesus ruft mich, meinen Platz im Reich Gottes einzunehmen. Er ruft mich, dass ich endlich meine Knie beuge und dass ich sage, Jesus, ja, ich weiß, dass du von den Toten auferstanden bist. Ich habe es von klein auf gehört. Ich weiß das. Aber ich habe es immer weit weg von mir geschoben. Ich wollte es nicht wahrhaben. Ich wollte nicht, dass du die Herrschaft hast über mein Leben. Aber heute treffe ich ganz bewusst diese Entscheidung, dass du Herr wirst in meinem Leben und Herr bist in meinem Leben. Und ich möchte jeden, der hier im Gottesdienst ist, ob hier in diesem Raum oder zu Hause am Bildschirm, ob du das heute hörst oder vielleicht in ein paar Tagen oder in ein paar Wochen, dass du jetzt deine Augen schließt und realisierst, du stehst nicht eines Tages vor Gott, du stehst heute vor Gott. Und heute sagt er zu dir, mein Sohn, meine Tochter, gib mir dein Herz. Und ich möchte, dass du jetzt mir nachbetest und sagst, Jesus, ich gebe dir mein Herz. Ja, Jesus, ich gebe dir mein Herz. Jesus, ich will, dass du in mir Wohnung machst. Und ich will dir mein Leben geben, ich will es dir in die Hände geben und dir anvertrauen, Herr, dass du das Allerbeste daraus machst. Und das glaube ich. Jesus, ich glaube, dass du für meine Sünden am Kreuz gestorben bist, auf Golgatha. Und ich bitte dich jetzt, reinige mich von aller Schuld. Befreie mich von allen meinen Sünden. Und nimm all diese Lasten von mir. Darum bitte ich dich. Und so bete ich jetzt, Vater im Himmel, ich glaube, dass ich ein Kind Gottes geworden bin. Vater, ich komme zu dir und ich beuge meine Knie vor dir. Ich danke dir, dass ich jetzt gerettet bin. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Gott segne dich.